Stadtgeschichte Aarau. Podcast.
Willkommen, liebe Zuhörende, bei der ersten regulären Folge vom Podcast Stadtgeschichte Aarau mit mir, Simon Kalberer. Ich bin Historiker, Co-Autor bei der Neuen Stadtgeschichte und bei mir im Studio ist...
Ich bin Sarah Hauser, ich bin ebenfalls Autorin bei der Neuen Stadtgeschichte Aarau.
Der Podcast ist Teil vom Projekt Stadtgeschichte Aarau, wo die Stadt in den Jahren 2025 bis 2030 ihre Geschichte aufarbeitet, von den ersten Spuren von menschlicher Besiedlung bis zur Gegenwart. Und in diesem Podcast geben die AutorInnen von diesem Projekt Einblick in ihre aktuelle Forschung und wir bekommen schon kleine Müsterli, bevor dann das Buch 2028 erscheint.
Genau, und darum sind wir heute eben auch nicht alleine, sondern haben einen Gast hier, nämlich den Simon Piringer. Simon, möchtest du dich gerade selber kurz vorstellen? Was ist so ein bisschen deine Rolle und auch was schaust du an vom Thema her?
Ja, ich freue mich natürlich, dass ich hier bei euch im Studio sein darf. Ich bin auch einer der Autoren vom Projekt Neue Stadtgeschichte Aarau. Ich habe jetzt gerade kürzlich mein Studium abgeschlossen in der Geschichte. Und ich habe schon in meiner Masterarbeit über Aarau schreiben, nämlich über das 15. Jahrhundert ganz konkret. In der Stadtgeschichte schreibe ich mit Bruno Meyer zusammen über das 14. und über das 15. Jahrhundert.
Willst du vielleicht auch noch unseren Hörern und Hörerinnen verraten, um was es denn in der heutigen Folge geht?
Ich erzähle heute etwas über das Rathaus, respektive über den Turm Rohre. Ich habe gedacht, wir machen einen kleinen Spaziergang vor dem inneren Auge für das. Und wir stellen uns vor, dass wir auf der Rathausgasse stehen. Die Rathausgasse, das ist die Hauptgasse der Aarauer Altstadt. Die meisten, die in die Altstadt reinlaufen, kommen wahrscheinlich vom Holzmarkt. Und dann laufen wir durch das grosse Tor durch. Und ganz am Ende der Rathausgasse steht das Rathaus. Das Rathaus, wenn man das von der Vorderseite anschaut, das hat eine helle Fassade. Es ist im Vergleich zu den anderen Häusern in der Altstadt sehr ein grosses Haus. Es hat nämlich auch noch einen Flügel links und rechts von dem Hauptgebäude. Und ich finde auch ein bisschen auffällig, die schöne goldig verzierte Uhr, die hängt recht weit oben in der Mitte. Und was sicher auffällig ist, ist der Balkon im ersten Obergeschoss. Den kennt man vielleicht auch in jüngerer Zeit von Ansprachen, die beispielsweise am Tag der Republik dort gehalten werden. Das hat es aber alles noch nicht gegeben in der Zeit, in der ich darüber erzähle. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir spazieren die Rathausgasse wieder ein Stück rauf, also Richtung Holzmarkt zurück und schauen zurück aufs Rathaus. In diesem Fall fällt uns vielleicht nochmal ein Detail auf. An was könnte ich echt denken bei diesem Detail?
Was sagst du?
Ich würde sagen, der Turm hinten dran mit der Zinne.
Ich finde auch, die Fassade, die man sieht von vorne sieht, ist ein rechter Gegensatz zu der Rückseite, wo ja Stein gemauert ist.
Genau, also wenn man auf der Rathausgasse, also auf der Vorderseite steht, dann fällt einem das vielleicht gar nicht so auf. Man sieht nur ein paar Zinneli, wo aus einem ganz anderen Baumaterial gemacht sind. Aber wenn man eben auf die Rückseite vom Rathaus geht, dann sieht man dort einen ganzen Turm, wo sehr mittelalterlich wirkt und auch mittelalterlich ist.
Bist du auch mal drinnen gewesen?
Ja, ich kann vielleicht noch sagen, ich bin nicht nur Autor von der Stadtgeschichte, sondern ich bin auch Stadtführer zu Aarau. Also ich bin recht regelmässig im Rathaus drinnen mit Gruppen, die ich da rumführe.
Das Spannende ist ja, dass der Turm sehr wehrhaft wirkt und heute ist das so im Zentrum der Stadt. Und da fragt man sich ja schon, wieso baut man oder wieso hat man einen Wehrturm in die Stadt gebaut?
Da kommen wir vielleicht schon ein bisschen zum Hauptteil, zu der mittelalterlichen Funktion auch vom Turm Rohre. Der Turm, der ist ursprünglich nicht als Rathaus gebaut worden. Der ist als was auch immer gebaut worden. Wir wissen es nicht so genau, weil wir haben keine Quellen aus der Stadtgründungszeit, die uns etwas darüber verraten. Aber wir wissen, der hat noch viel wehrhafter ausgesehen früher. Es hat nämlich einen kleinen Graben rundherum gehabt und auch einen Mauer. Also es war nicht nur ein Turm, es war eigentlich eine Festung gewesen. Dem hat man auch die Burg in der Stadt gesagt. Das taucht dann später im Verlauf des Mittelalters in den Quellen auf. Und da gibt es vielleicht auch noch die Verwechslungsgefahr. Es gibt auch noch die Burg vor der Stadt. Das wäre dann ein Schlössli, also dort, wo das heutige Stadtmuseum drinnen ist.
Wir haben es ja vorhin auch von der Beschreibung gehabt, wie er heute aussieht. Wissen wir denn auch etwas darüber, wenn es ja so eine Festung war im Mittelalter, wie es damals ausgesehen hat? Gibt es da irgendwie Infos dazu oder Quellen?
Wie es damals wirklich ausgesehen hat, das ist unserer Fantasie überlassen. Weil es gibt wirklich keine Abbildungen von früher, also wo das wirklich noch so eine Befestigungsanlage war. Und es gibt auch keine Beschreibungen.
Das, was ja dann in dem Zusammenhang meistens besser dokumentiert ist mit Urkunden, ist, wer dort gewohnt hat. Und um das geht es ja heute auch in deiner Geschichte ein bisschen. Also wie wird aus dieser Festung das Rathaus von der Stadt selber?
Genau, ja, ich erzähle gerne ein bisschen etwas über die Leute, die dort gewohnt haben. Ich sage bewusst nicht über BewohnerInnen, weil da sind wir noch quellentechnisch in einer Zeit, wo wir sehr, sehr wenig über Frauen wissen oder häufig eben auch gar nichts. Also ich kann leider nur etwas über die männlichen Besitzer erzählen oder über die, die überhaupt das Nutzungsrecht hatten. Der Turm Rohre, der hat ja einen Namen, der vielleicht schnell einmal noch an die Region rund um Aarau erinnert, oder? Man denkt, oder ich denke an mich sofort an Rohr und ich habe mich auch gefragt, hat das echt vielleicht einen Zusammenhang? Es ist möglich, dass es da einen Zusammenhang gibt, weil die erste Familie, die wir wissen, dass die dort innen gelebt hat und eben auch das Nutzungsrecht und das Wohnrecht hatte, die hat von Rohre geheissen. Das kann man nicht belegen, aber es ist sehr naheliegend, dass die Familie eben aus Rohr ursprünglich auf Aarau gekommen ist. Das ist dann auch das erste Dokument, wo der Turm überhaupt schriftlich erwähnt wird, wo der Turm eben an die von Rohre übertragen wird. Das ist aus dem Jahr 1337. Aber vielleicht muss ich noch schnell anmerken, der Turm, der ist zu dem Zeitpunkt schon fast 100 Jahre lang gestanden. Also der ist wahrscheinlich bei der Stadtgründung schon gebaut worden. Wer dort vorher gewohnt hat, das wissen wir nicht mehr. Aber die von Rohre, die sind dann eine Zeit lang dort gewesen, sind dann aber so wie viele andere Familien verschwunden. Man weiss nicht genau warum. Vielleicht durch Heirat ist der Name verschwunden oder vielleicht haben sie schlecht gewirtschaftet. Vielleicht sind sie sogar Krankheiten oder anderen Krisen wie Krieg zum Opfer gefallen. Aber die tauchen dann irgendwann nicht mehr wirklich in den Quellen auf. Und der Privatbesitz von diesen von Rohre, der geht dann als Ordenshaus Biberstein. Das war ein Johanniterorden. Und der Turm Rohre, der bekommt aber das Ordenshaus in Biberstein nicht. Der bekommt eine andere Familie, nämlich eine ganz prominente Familie in dieser Zeit, auch aus der Region. Ich behaupte nämlich gern, da dürft ihr mich aber auch korrigieren, wenn es nicht stimmt, es ist nebst den Habsburger wahrscheinlich die einflussreichste Familie hier in der Region gewesen.
Sie haben zumindest das schönste Wasserschloss, oder?
Genau.
Das stimmt.
Also ist die Familie von Hallwil, wo der Turm dann später genutzt hat. Die haben auch nicht nur die Hallwil gehabt, also nicht nur das Wasserschloss, sie haben auch noch mehr Burgen im Besitz gehabt oder zu lehen gehabt. Und vermutlich haben sie in dieser Zeit auch schon ein Stadthaus zu Aarau gehabt.
Du redest jetzt von diesen Familien, die den Turm übernehmen, aber rundum besteht ja eine Stadt. Gibt es irgendeine Verbindung? Also haben die Familien dann auch mit der Stadt etwas zu tun gehabt? Oder sind sie die Untertanen oder die Gefolgsherren vom gleichen Landesherr gewesen?
Ja, das ist eine super Frage. Es ist so, dass die meistens Bedienstete gewesen sind. Also auch schon die von Rohre sind Bedienstete gewesen. Was das aber genau bedeutet, also welche Dienstaufgaben oder welche Ämter das sie hatten, das ist häufig nicht so klar. Zumindest wissen wir, dass die von Rohre eben auch noch die Kiburg ist, also die älteste Herrschaftszeit miterlebt hat und die sind vertraglich auch irgendwie in Dienst gestanden von diesen Kiburger. Und wo Kiburger verschwunden sind und die Habsburger das Herrschaftsrecht übernommen haben, sind die von Rohre auch im Dienst von den Habsburger gewesen und von Hallwil auch.
Also dann ist eigentlich Habsburg und Kiburg jeweils Dienstherren oder die Landesherren gewesen, sowohl von der Stadt wie auch von der Familie, die jeweils den Turm besessen haben.
Genau, da hat es nicht so eine starke Trennung gegeben. Also es hätte auch können sein, dass jemand, der im Turm gewohnt hat, direkt im Dienst von der Landesherrschaft, also zum Beispiel von den Habsburger gestanden ist, aber auch gleichzeitig vielleicht nochmal ein städtisches Amt besetzt hat. Das war durchaus möglich gewesen. Aber die Stadt und die Burg in der Stadt, die sind schon eigentlich zwei separate Sachen gewesen.
Ist der Turm dann einfach wirklich so ein bisschen das Wohnhaus gewesen, oder hat man das als Prestigeobjekt? Hat da noch irgendetwas dazugehört vielleicht auch, warum es eben auch ein bisschen schön ist, wenn man so etwas besitzt?
Da wissen wir leider nicht allzu viel darüber. Man geht davon aus, dass dann spätere Besitzer wirklich dort innen gewohnt haben. Sonst hat da schon auch noch ein bisschen Besitz dazugehört. Da konnte Besitz entweder wirklich im physischen Sinn sein oder es haben auch gewisse Rechte können sein, die zu den Turm dazugehört haben. Das ist ganz etwas Spannendes. Ich finde sogar das Spannendste an diesem Thema, die Sonderrechte, die dort angebunden sind. Das sind eigentlich zwei Sachen gewesen. Einerseits war das der sogenannte Herrschaftszins gewesen, und andererseits die Freiheit von dem Turm. Die Freiheit, die hat bedeutet, dass einerseits dort innen gar kein Recht gilt und dass andererseits, weil eben kein Recht gilt, auch keine Pflicht für die Leute in dem Turm innen gilt. Und was ist die mühsamste Pflicht, die man so im Leben haben kann und vielleicht auch schon im Mittelalter haben können?
Also als Mann würde ich jetzt sagen Militärdienst.
Ja, das stimmt mir dazu.
Ich hätte jetzt gesagt Steuern oder Abgaben oder so etwas.
Ja, genau. Es geht natürlich um die Steuern. Also die Leute, die dort gewohnt haben, die haben keine Steuern müssen zahlen. Aber mit dem Militär bist du auch nicht ganz daneben, Simon. Wenn die Stadt für den Landesherr hat müssen in den Krieg ziehen, dann haben die Leute aus dem Turm natürlich auch nicht einfach so können eingezogen werden. Dann haben wir die wie müssen separat anfragen. Die sind ja zwar schon in Diensten gewesen von dieser Landesherrschaft, aber es wäre nochmal ein anderer Weg gewesen. Die Steuerfreiheit ist der grosse Benefit vom Turm. Und da kommt noch etwas ganz Gespässiges, ich finde für uns heute Unvorstellbares dazu. Wenn noch immer kein Recht gilt, dann hat das ja noch andere Konsequenzen, oder?
Ich stelle mir jetzt das so vor wie bei einer Botschaft. Also wenn du dich auf das Gelände flüchtest und zum Beispiel vor dem städtischen Zugriff willst entziehen, dann bist du dort in einem rechtsfreien Raum, beziehungsweise der Turmherr entscheidet dann, was mit dir ist oder wie er sich verhaltet.
Ja. Ganz genau, so ist das. Also, da haben wir leider auch nicht wirklich Beispiele dafür aus der Quelle. Aber in der Theorie wäre es so gewesen, wenn ich ein Verbrechen begangen hätte und mich die Stadt Aarau gesucht und verfolgt hätte, dann hätte ich vielleicht dort im Turm Zuflucht gefunden. Und bei den meisten Verbrechen hat dann die Stadt auch nicht mich rausholen können. Bei ganz schlimmen Verbrechen aber schon. Das war dann nochmal separat geregelt gewesen.
Ich kann mir vorstellen, ein Ort, der so außerhalb vom städtischen Recht steht, das kann auf lange Dauer nicht nebeneinander existieren.
Oder er muss nicht ohne Konflikt.
Ja, das ist so. Wie das die von Hallwil gehandhabt haben, ist mir nicht ganz so klar geworden bei meinen Recherchen im Archiv. Aber ihre Nachfolger, die haben dann einen ganz schwierigen Streit gehabt mit der Stadt. Die Nachfolger war die Familie Trüllerei gewesen. Die Familie Trüllerei, das ist eine Familie, die zwei Standbeine hatte. Das eine Standbein war in Schaffhausen gewesen, und das andere Standbein war in Aarau gewesen. Und eigentlich in beiden Städten haben sie im 15. Jahrhundert die absolute Spitzenposition besetzt. In Schaffhausen waren sie Bürgermeister gewesen, und in Aarau waren sie sogenannte Schultheissen gewesen. Schultheissen ist eigentlich fast das gleiche wie ein Bürgermeister. Das höchste städtische Amt. Der Hans Trüllerei, der hat 1397 den Turm bekommen. Er war zu dem Zeitpunkt selber eben in dem Schultheissenamt gewesen und er hat sehr ein gutes Verhältnis gepflegt mit der Stadt, das heisst vor allem mit den anderen Ratsherren. Und dort wissen wir eben auch, obwohl er theoretisch keine Steuern hätte müssen zahlen, weil er ja im Turm Rohre gewohnt hat, hat er trotzdem auch für den Turm Rohre Steuern gezahlt. Also er ist sich wahrscheinlich bewusst gewesen, dass da zu ganz schwierigen Konflikten führen mit der Stadt und hat das wegen dem so umgangen. Vielleicht kann man auch sagen, er hat gutmütig die Stadt unterstützt.
Das Gefährliche in diesen Situationen ist ja dann immer, wenn jemand etwas freiwillig anfängt und die Nachfolger das dann nicht mehr wollen, dass man ja dann schon so ein bisschen wie einen Präzedenzfall geschaffen hat.
Ja, du hast es schon erraten. Was als nächstes passiert. Der Hans Trüllerei, der stirbt dann irgendeinmal. Da wissen wir auch nicht genau, wann. Und sein Nachfolger, der Rüdiger Trüllerei, der bekommt dann ein Problem mit der Stadt. Weil er möchte eigentlich keine Steuern zahlen. kann man ja auch auf eine gewisse Art verstehen, wenn man das Recht schon hat. Und zu dem Zeitpunkt, da sind wir im Jahr 1427, hat es eine neue Landesherrschaft gegeben. Weil 1415 ist ein grosser Teil vom heutigen Kanton Aargau von Bern erobert worden. Das heisst, wenn es so einen grossen Streit gegeben hat, wie um Steuern in dem Fall, dann ist man zum Landesherr gegangen. Da hat man nicht mehr selber auskäsen. Also sind die zwei Streitparteien auf Bern und haben dort vor dem bernischen Gericht, also vor dem Rat und dem bernischen Schultheiss, das probiert zu schlichten. Ich habe jetzt hier noch etwas Kleines mitgebracht. Ich habe gedacht, es wäre noch spannend, zum probieren selber die Gerichtsurkunde zu lesen. Wir lesen aber nicht die ganze Urkunde, sondern nur einen Teil davon. Also ich habe hier ganz viel rausgestrichen. Man kann sich hier vielleicht vorstellen, so eine Gerichtsurkunde, die ist im Original etwa A2, einen halben Meter breit etwa, und ist sehr klein vollgeschrieben. Wir haben es hier vorher zusammen angeschaut. Ich habe hier noch eine verkleinerte Version mitgebracht, auf A3 ausgedruckt. Man kann es eigentlich so fast nicht mehr lesen, oder?
Also vom Aussehen erinnert es mich so ein bisschen an den Bundesbrief.
Ja, auch mit dem Siegel unten natürlich.
Mhm. Ja, genau. Also das ist eine Urkunde. Wenn man Gericht gehalten hat, dann war das etwas Hochoffizielles gewesen und dann hat auch ein hochoffizielles Dokument müssen entstehen, wo vor allem das Urteil dann festhaltet, aber eben auch den ganzen Hergang, also es verschriftlicht ein bisschen, was sind die Klagen gewesen, was sind die Argumente von beiden Seiten gewesen. Und dann würde ich sagen, lesen wir doch mal zusammen ein bisschen rein.
Also ich mache mal den Anfang. Ich, Rudolf Hofmeister, Edelknecht Schultheiß zu Bern, vergieh und bekenn öffentlich mit diesem Brief, dass auf dem Samstag in Ordno des nach St. Ulrichs Tag des Jahres, da man zahlt von der Geburt Christi, 1420 und 7 Jahr, für mich und den Rat zu Bern kamen, unser lieben getrüben Schultheißen, Rates und der Bürgerin von Aarau Ehrbeere Botschaft in Namen ihr Stadt für einen Teil und Rüdiger Trüllerei auch von Aarau zu den anderen.
Jetzt klagt der Rüdiger auf die Vorgenannten von Aarau und fort sind klägt, als das wäre, dass Hans Trüllerei selig, sein Vater, vor Zeiten ein Haus und Hof gelegen zu Aarau, genannt Rohre, mit allem dem so zu dem Haus gehöret, es wäre Freiheit, Rechtung oder ander Ding, von den von Halwil gekauft habe. Dasselbe Haus von sunderen Gnaden, von ihr alten Herrschaft har also gefriet und begnadet sie gewesen, dass alle, die so das Haus in hatten, weder Steuern noch ander Dienst der Stadt von Aarau gewärtig sein sollt.
Über das alles, so meinen die Obgenannten von Aarau, Steuere und solche Sachen von ihm zu habend. Wenn er bei ihnen in dem obgenannten Haus sesshaft wäre, ließ auch darum etwan meinigen Brief verhören, die Sache antreffend. Und da ergänze ich vielleicht ganz kurz noch, die Briefe, die jetzt hier angesprochen werden, das wären dann weitere Urkunden. Und da sind die Urkunden vom Vater vom Rüdiger, also von dem Hans Trüllerei gemeint, wo eben Steuern gezahlt hat für den Turm Rohre. Also das wird jetzt hier natürlich probiert als Argument zu verwenden von der Seite der Stadt.
Dann würde ich da den Teil noch fertig lesen, wo du gesagt hast, da geht es um die Entscheidung. Da ward in dem obgenannten Rat einhellendlich erkennet, dass Rüdiger Trüllerei bei des Hauses Freiheit, wie das von alter Haarkommen ist, soll belieben. Harum han ich, der erstgenannte Schultheiß, dem vielgemeldten Rüdigeren Trüllereie, dies Urkund mit meinem angehängtem Insigele von Erkanntnisse wegen des Rates geben versiegelt.
Jetzt müssen wir vielleicht noch herausfinden, was wir denn da genau gelesen haben.
Du darfst doch das schnell übersetzen, bitte.
Genau, also man darf auch sagen, das fällt allen schwierig, wenn man so etwas zum ersten Mal liest. Und man hört zuerst einmal am Anfang einfach, dass der Schultheiß von Bern, der Rudolf Hofmeister, dass der Gerichtsverhandlung eröffnet und dass zwei Parteien anwesend sind. Nämlich einerseits Stellvertreter oder da Botschaft genannt aus Aarau. Da werden wahrscheinlich ein paar Ratsherren gewesen sein. Und auf der anderen Seite ist der Rüdiger Trüllerei anwesend gewesen, also der Besitzer vom Turm Rohre. Und dann geht es weiter, dass der Rüdiger Trüllerei eine Klage erhebe. Die Klage ist, die Aarauer oder die Stadt Aarau, die hat den Turm Rohre wollen besteuern. Und er kommt dann gerade als erstes mit Argument und mit vermutlich eben auch älteren Urkunden, die belegen, dass der Turm Rohre wirklich rechtsfrei und darum eben auch steuerfrei sei. Und dann kommt die Gegenseite und die von Aarau, die behaupten im Prinzip einfach, dass auch Auswärtige müssen Steuern zahlen müssen. Und mit Auswärtig ist gemeint, der Turm steht zwar schon in der Stadt innen, aber eben rechtlich gesehen ist es wie ein Auswärtiger. Und sie behaupten das einfach, dass sie da auch andere würden besteuern und bekommen dann auch die Möglichkeit vom bernischen Gericht, um das zu beweisen. Da hätten sie dann wieder müssen schriftliche Beweise bringen und das haben sie nicht geschafft. Dementsprechend lautet dann auch das Urteil vom bernischen Rat, dass der Turm Rohre wirklich frei sei und dass darum auch der Rüdiger Trüllerei, also der Besitzer, bei all diesen Freiheiten soll bleiben. Sprich, er soll keine Steuern müssen zahlen.
Jetzt ist ja aber die Situation so, dass der Turm Rohre mittlerweile ein Rathaus ist und zweifellos Teil von der Stadt. Das heisst, das war einfach ein aufschiebendes Urteil, das nicht verhindert hat, dass der Turm Rohre Teil von der Stadt wird.
Ja, also es hat dann schon noch ein bisschen gebraucht, bis das geklappt hat. Man spürt da vielleicht schon raus, die Stadt Aarau hat natürlich ein Interesse gehabt, um so ein Sonderrecht, gerade Sonderrecht von der Steuerfreiheit, auszuschalten. Das kann man auch gut verstehen. Man will ja nicht innerhalb von einer Gemeinschaft oder auch von einem geografisch abgeschlossenen Raum irgendeine Ausnahme haben. Man will die alles einheitlich haben und man will vor allem auch alles irgendwie können kontrollieren. Aber nachdem dass der Rüdiger Trüllerei gestorben ist und der Jakob Trüllerei den Turm bekommen hat, ist eigentlich das Gleiche nochmal passiert. Also auch dort hat es dann im Jahr 1440 einen Gerichtsprozess zu Bern gegeben, nochmal das gleiche Urteil. Und wo der Jakob Trüllerei verstorben ist und der Rudolf Trüllerei geerbt hat, ist man nochmal auf Bern im Jahr 1464 und hat ganz genau den gleichen Gerichtsprozess ausgefochten, wieder mit dem gleichen Urteil. Also die Trüllerei, die haben schon gewusst, wie man sich kann wehren und haben sich können behaupten. Eigentlich fast über 100 Jahre haben sie das geschafft, um bei diesen Freiheiten zu bleiben. Warum das dann gleich die Sonderrechte weggefallen sind und die Trüllerei aus dem Turm verschwunden, hat gar nichts damit zu tun, dass sie den Gerichtsprozess verloren hätten. Sondern es hat damit zu tun, dass die Familie auf der männlichen Seite in Aarau am Aussterben war. Es hat dann nur noch Schaffhauser-Trüllerei-Männer gegeben. Und nachdem dass der Rudolf-Trüllerei, also der letzte, den ich jetzt erzählt habe, gestorben ist, ist der Turm an der Hans-Trüllerei an den Bürgermeister von Schaffhausen von damals. Der hat wahrscheinlich keine Lust gehabt, um jetzt hier wegen einem Türmli, wo das Aarau steht, noch müssen auf Bern gehen, von Schaffhausen her. Nur, dass dann wieder das Gleiche rauskommt, für ihn hat es sich wahrscheinlich mehr gelohnt, um den Turm zu verkaufen. Also hat er das gemacht. Und was denkt ihr, wer war der Käufer gewesen?
Ja, ganz klar die Stadt Aarau.
Ja, da ist gar nicht anders mehr in Frage gekommen. Da muss man vielleicht auch noch dazu sagen, der Turm, den hätte man nicht einfach so kaufen können. Er war gleichzeitig auch ein Lehen. Und da hätte dann eben die Landesherrschaft auch einverstanden sein. Und ich nehme an, die haben auch keine Lust gehabt, um nochmal so eine Problemsituation zu schaffen. Und haben wegen dem vielleicht auch die Stadt Aarau als Käufer empfohlen. Oder ist zumindest eine angenehme Situation für sie. Weil es dann gleich noch einen Lehnsnehmer gebraucht hat, hat man einfach den damaligen Schultheiss von Aarau eingesetzt, den Hans-Arnold Segesser. Das ist 1515 passiert und zwei Jahre später, 1517, ist dann der Turm schon zum Rathaus geworden. Das heisst, der Hans-Arnold Segesser als Schultheiss zusammen mit den anderen Ratsherren, die sind noch einmal auf Bern und haben dort im Prinzip einen Antrag gestellt, ob man die Sonderrechte könnte abstellen könnte. Und ob man eigentlich die ganze Rechtsform könnte ändern zu einem normalen Haus. Infolge von dem ist denn das auch wirklich passiert. Also es ist zu einem üblichen Haus geworden, das eben auch einfach so kaufbar war. Man hat dann auch die Mauern entfernt, den Graben aufgefüllt und es ist dann langsam zu dieser Form von Rathaus geworden, wie wir es heute kennen.
Das ist jetzt ja eigentlich schon ein relativ langer Zeitraum und auch sehr viel Aufwand von der Stadt, um nachher eigentlich einfach ein Rathaus zu bauen. Das hätte man vielleicht auch anders lösen können und nicht unbedingt den Turm Rohre müssen haben für das. Das heisst ja, dass wahrscheinlich auch etwas anderes noch dahinter gesteckt ist, warum die Stadt den Turm Rohre unbedingt, oder anders gesagt, warum sie die Sonderrechte vom Turm Rohre unbedingt haben wollen abschaffen.
Es ist schon vor allem darum gegangen, um eben die Sonderrechte ausschalten. In der Geschichtswissenschaft gibt es so einen theoretischen Begriff, dem sagen wir Territorialisierung oder auch Territorialisierungsprozess. Bei dieser Theorie nimmt man an, dass die Städte in der heutigen Schweiz oder auch in den Nachbarländern gerade in dieser Zeit probiert haben, ihr Territorium zu festigen, aber auch auszubauen. Und wenn man sich das so vorstellt, meistens laufen diese Prozesse gegen aussen, also auch geografisch gesehen, dass man auch außerhalb der Stadtmauern irgendwie ein gewisses Gebiet kann kontrollieren, vielleicht sogar kaufen, im besten Fall rechtlich anbinden, dass man einerseits eben Kontrolle hat, aber auch kann Steuern einziehen. Und ganz wichtig, man hat natürlich auch wollen Konkurrenz ausschalten. Die Territorialisierung, die ist nicht nur gegen aussen geografisch gewesen, sondern eben auch gegen innen. Das ist eigentlich wie der erste Schritt, dass man mal die ganze Stadt als einheitliche Stadt will. Das ist sicher das Hauptziel gewesen vom Rat von Aarau. Also da kann man vielleicht schon auch Behauptung aufstellen, dass da eine geplante Strategie gewesen ist, die eben auch über ein Jahrhundert eigentlich hinweg verfolgt worden ist.
Das Beispiel vom Turm Rohre, wo zu Aarau kommt und Rathaus wird, ist ein Beispiel für die Territorialisierung und ein wichtiger Schritt auch für Aarau. Wenn man jetzt die neue Stadtgeschichte sieht, was ist für dich die grösste Änderung oder was sind Neuerkenntnisse, die du jetzt gewonnen hast oder die man gewonnen hat seit der letzten Stadtgeschichte?
Also ich finde das eigentlich ein passendes Beispiel. Es ist jetzt vielleicht nicht ein riesiger Wow-Effekt, dass man könnte sagen, da verändert das gesamte Geschichtsbild über Aarau. Aber man darf glaube ich schon sagen, in der alten Stadtgeschichte wird eigentlich fast ein bisschen wie angenommen, dass Aarau nach der Eroberung von Bern im Jahr 1415 eine relativ passive Rolle eingenommen hat und auf eine Art auch gar nicht mehr so handlungsmächtig war. Und ich denke, da gibt es doch auch eine Art, um das anders zu erzählen. Und es gibt auch noch ein paar Quellen, die in der alten Stadtgeschichte nicht berücksichtigt worden sind, wo man dann vielleicht ein bisschen ein anderes Bild könnte zeichnen. Auch für den Territorialisierungsprozess ist der Turm Rohre, wie du gesagt hast, Simon, nur ein Beispiel. Es gibt ja auch rund um Aarau herum noch andere Beispiele. Und dann setzt sich eigentlich schon ein Bild zusammen, das recht klar zeigt, auch wenn Bern jetzt der neue Landesherr ist, baut Aarau parallel zu dem Herrschaftssystem das eigene Herrschaftssystem auf. Und für mich zeigt das einfach auch ein bisschen, dass Geschichte oftmals komplexer ist, als man denkt. Und die Altstadtgeschichte ist ein super Anhaltspunkt für uns nach wie vor. Aber sie zeigt einfach noch nicht alles. Da gibt es noch etwas mehr, sage ich mal.
Was ich jetzt bei deiner Masterarbeit auch so schön finde, ist, dass du ja auch zeigst, wir haben nicht nur die grossen Gebilde oder grossen Städte, die in so Prozess involviert sind, sondern eben auch ganz viele so einzelne Akteure oder Familien oder Personen, die teilweise eben auch so ein bisschen untergehen, wo man jetzt eben eine Chance hat, um vielleicht auch noch ein bisschen genauer anschauen oder mit einbeziehen.
Genau, das ist etwas, wo ich mich ganz, ganz stark dafür interessiere, weil so Herrschaftssysteme sind ja das eine. Wir als Menschen wissen, nur weil wir jetzt im gleichen Rechtssystem sind, bedeutet das noch nicht viel. Das sagt noch nicht viel über unsere Interessen aus. Und natürlich auch in dieser Zeit hat es Leute gegeben, die sich vielleicht beispielsweise ein bisschen mehr nach Bern orientiert haben oder immer noch nach Habsburg oder vielleicht einfach ganz etwas Eigenes gemacht haben. Halt einfach immer so, dass es im Rahmen des rechtlich Erlaubten liegt. Aber es war eben noch ziemlich viel erlaubt.
Das ist eigentlich gerade ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Hey Simon, danke viel, viel mal. Hast du dir die Zeit genommen und bist da zu uns gekommen, um mit uns ein bisschen über deine Forschung zu reden und jetzt eben auch mal den Turm Rohre vielleicht ein bisschen genauer anzuschauen. Ich denke, die Leute in Aarau oder die Zuhörer und Zuhörerinnen haben jetzt sicher auch ein bisschen eine bessere Idee oder Vorstellung, was es war, aber vielleicht auch, was der Turm Rohre bedeutet hat, eben auch so für die Stadtgeschichte. Und vielleicht für alle, die noch mehr wollen, wissen, Simon hat es schon angesprochen, er macht ja auch Stadtführungen. Geht doch sonst mal vorbeilassen oder vorbeischauen.
Falls ihr in Kontakt treten wollt, Fragen habt an unsere zukünftigen Gäste, die dann das nächste Mal Manuel und Barbara werden empfangen, dann schreibt uns doch direkt an die E-Mail-Adresse podcast@stadtgeschichte-aarau.ch. Neben dem Podcast erscheinen auch Blogbeiträge, Zeitungsartikel in der Aargauer Zeitung von unseren Autorinnen und Autoren. Wer dort am Ball bleiben und mehr erfahren will, schaut am besten auf der Projekt-Homepage vorbei auf www.stadtgeschichte-aarau.ch oder folgt einfach auf den sozialen Medien, LinkedIn, Instagram und Facebook. Sind wir vertreten, dann verpasst ihr sicher nichts. Danke Simon auch von meiner Seite fürs Vorbeikommen.
Danke vielmals, dass ich hier sein durfte.
Und danke fürs Zuhören all unseren Hörenden. Ich hoffe, wir dürfen das nächste Mal wieder auf euch zählen. Diese Sendung haben Sarah Hauser-Rohr und Simon Kalberer moderiert und produziert. Zu Gast war Simon Pieringer. Stadtgeschichte Aarau ist ein Projekt der Stadt Aarau.
Stadtgeschichte Aarau. Podcast.